Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind die Themen. Ahmadinejad bleibt mit überraschend hoher Zustimmung iranischer Präsident. Die Opposition spricht von Wahlbetrug. Dazu der Bericht aus Teheran und die Analyse. Nordkorea quittiert die verschärften Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats mit massiven Drohungen. Neuer Präsident des Schweizerischen Fußballverbands wird Peter Schiéron, der bisherige Generalsekretär, folgt auf Ralf Slotzover. Später dann, die CVP greift an.
Ich würde sagen, es geht hier jetzt eindeutig um eine Quittung für eine Demütigung im Jahre 2003.
Professor Urs Altermatt zur CVP-Offensive auf dem FDP-Bundesratssitz von Pascal Couchepin. Und die Milchbauern sind sauer, die Molkereien stellen sich quer. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Simon Fazer und Ursula Furgler, sie hat die Nachrichten des Tages.
Die iranische Regierung hat das offizielle Endergebnis der Präsidentenwahl bekannt gegeben. Demnach hat der amtierende Konservative Ahmadinejad mit gut 62% der Stimmen gewonnen. Auf den führenden Oppositionskandidaten Mousavi entfielen nur knapp 34%. Ahmadinejad sicherte sich damit überraschend schon im ersten Wahlgang eine zweite Amtszeit. Mousavi zweifelt das Ergebnis an. Er wirft den Behörden Wahlbetrug vor. Unterdessen kam es in der Hauptstadt Teheran zu Protestaktionen von Mousavi-Anhängern. Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Demonstrierenden vor. Nordkorea hat heftig auf die verschärften Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats reagiert. Die Regierung in Pyongyang drohte mit Militäraktionen, falls Nordkorea isoliert würde. Außerdem wolle man weitere Atomwaffen bauen. Der UNO-Sicherheitsrat hatte beschlossen, nordkoreanische Schiffe zu kontrollieren, wenn darin Material für das Atomprogramm vermutet werde. Außerdem sollen Finanzgeschäfte der Regierung überwacht und Waffenexporte verboten werden. US-Präsident Obama hat in seiner wöchentlichen Radio- und Internetansprache umfangreiche Reformen im Gesundheitssystem angekündigt. So sollen die bisherigen Zuwendungen der Regierung an die Krankenversicherung im kommenden Jahrzehnt stark gekürzt werden. Die Regierung will damit rund 950 Milliarden Dollar einsparen. Dieser Betrag soll in eine Krankenversicherung, speziell für Bedürftige, einfließen. Weiter will Obama weniger staatliche Beiträge an Spitäler zahlen und bei der Pharmaindustrie strengere Preiskontrollen durchführen. In Frankreich sind nur wenige Menschen dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt, gegen die Krisenpolitik von Präsident Sarkozy zu protestieren. Die Gewerkschaften hatten landesweit zu über 150 Demonstrationen aufgerufen. In Paris gingen laut der Polizei rund 9000 Personen auf die Straße, die Organisatoren meldeten 30.000. Es war der 5. Protesttag der französischen Gewerkschaften seit Anfang Jahr. Die Gewerkschaft Kommunikation lancierte eine Volksinitiative, die ein flächendeckendes Poststellennetz verlangt und die Erteilung einer Banklizenz an die Postfinance. Das hat eine außerordentliche Delegiertenversammlung in Bern beschlossen. Gleichzeitig überreichte die Gewerkschaft Kommunikation der Postspitze eine Petition gegen den Abbau von Poststellen. Diese ist von knapp 160.000 Personen unterschrieben worden. Die beschlossene Initiative will das flächendeckende Poststellennetz und die Banklizenz für die Post in der Verfassung verankern. National- und Ständerat haben sich in der gestern zu Ende gegangenen Sommersession gegen die Erteilung einer Banklizenz an die Postfinance ausgesprochen. Die Schweizer Grünen fordern einen ökologischen Umbau der Wirtschaft. Ihre Delegierten haben in Solothurn ein Papier mit zahlreichen Maßnahmen verabschiedet. Die Grünen verlangen unter anderem Investitionen in den öffentlichen Verkehr, in die energiesparende Sanierung von Gebäuden und in erneuerbare Energien. Die Delegierten der Grünen fassten auch die Parolen für die Abstimmung vom 27. September. Sie sagen Ja zur befristeten Erhöhung der Mehrwertsteuer und unterstützen den Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative. Weiter beschlossen die Grünen Schweiz, die Alternative Zug als Kantonalsektion in die Mutterpartei aufzunehmen. In Basel hat sich der Große Rat an einer Sondersitzung mit den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf den Stadtkanton befasst. Im Vergleich mit anderen Regionen der Schweiz steht Basel-Stadt laut der Regierung in der gegenwärtigen Krise besser da. Dies sei hauptsächlich der Pharmaindustrie zu verdanken, die auch dieses Jahr ein Wachstum verzeichne. Ein besonderes Interesse galt an der Sondersitzung der staatlichen Pensionskasse, die wegen dem Einbruch an den Börsen in Schieflage geraten ist und saniert werden muss. Bei umfangreichen Verkehrskontrollen in der Nordwestschweiz hat die Polizei letzte Nacht mehr als 50 Führerausweise sichergestellt. Die Kontrollen wurden in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt und Land, Bern sowie Solothurn durchgeführt. Laut dem Polizeikonkordat Nordwestschweiz wurden insgesamt gut 2600 Fahrzeuge und ihre Insassen kontrolliert. Über 50 Lenker seien mehr oder weniger stark alkoholisiert gewesen, bei 6 Personen sei der Drogenschnelltest positiv ausgefallen. Zum Sport. In Bern haben die Delegierten des Schweizerischen Fußballverbandes den bisherigen Generalsekretär Peter Gilleron zum neuen Präsidenten gewählt. Marcel Melcher.
Der 56-jährige Peter Gilleron hat an der Delegiertenversammlung 80 Stimmen auf sich vereint. Sein Herausforderer, Benedikt Weibel, musste sich mit 20 Stimmen begnügen. Gilleron tritt nun die Nachfolge von Ralf Slotzover an und wird sein Amt als erster Fußballpräsident nicht ehrenamtlich, sondern in einem Teilpensum ausüben. Der Schweizer Fußball-Superligist Xamax Neuenburg hat Pierre-André Schürmann als neuen Trainer engagiert. Der 49-Jährige war bisher Coach des Schweizer U21-Nationalteams. Schürmann wird bei Xamax Nachfolger von Alain Geiger und hat sich für 3 Jahre verpflichtet. Beim Motorrad-Grand Prix von Katalonien werden morgen gleich 2 Schweizer Piloten aus der ersten Startreihe starten. Sowohl Tom Lüthi in der Viertelliter als auch Randy Krummenacher in der Achtelliterklasse haben heute den jeweils 4. Trainingsrang belegt.
Das Wetter. In der ganzen Schweiz bleibt es sonnig, morgen Nachmittag wird es bewölkt, am Abend gibt es Schauer. Im Norden wird es rund 27, im Süden 29 Grad. Am Montagmorgen ist es bewölkt mit etwas Regen, am Nachmittag wird es sonniger bei 28 Grad.
Schockstarre, Wut, Ausschreitungen. In Teheran sorgt die deutliche Bestätigung von Präsident Ahmadinejad für Unruhe. Dann abwarten, planen, angreifen. Die CVP bereitet die Revanche gegen den Freisinn vor, Professor Urs Altermatt zur bevorstehenden Bundesratswahl. Und sinken, sinken, sinken. Mit dem Milchpreis sackt auch die Laune der Bauern in den Keller. Ein Zwist mit den Molkereien schwächt sie zusätzlich. Iran ist ein Rätsel. So hat es Iran-Kennerin Christiane Hoffmann eben erst bei uns im Echo der Zeit gesagt. Und tatsächlich, wer hätte gedacht, dass der konservative Präsident Ahmadinejad mit solchem Vorsprung auf den führenden Oppositionskandidaten Mousavi gewinnen würde, wo doch oft die Rede von einem Kopf-an-Kopf-Rennen war? Bevor wir die Resultate analysieren, fasst Ulrich Pick von der ARD die Lage in Teheran zusammen.
Inzwischen hat das iranische Innenministerium den Sieg von Mahmoud Ahmadinejad offiziell bestätigt. Danach bekam der Amtsinhaber 24,5 Millionen der abgegebenen Stimmen, das entspricht 62%. Für seinen stärksten Herausforderer, Mir Hossein Mousavi, stimmten 13,2 Millionen Iraner, das sind knapp 34%. Die beiden anderen Bewerber, Mohsen Rezai und Mehdi Karoubi, bekamen zusammen weniger als 1 Million Stimmen, also unter 3%. Die Wahlbeteiligung wird mit 85% angegeben. Der geistige Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, bezeichnete das Ergebnis als großen Vertrauensbeweis für das System und ließ durch das staatliche Fernsehen verkünden: Nach 30 Jahren religiöser Demokratie in diesem Land geht das iranische Volk voller Enthusiasmus zu den Wahlurnen und demonstriert dem Freund, aber auch dem Feind seine Entschlossenheit, seinen Weg weitergehen zu wollen. Khamenei forderte die iranische Bevölkerung auf, das Wahlergebnis zu akzeptieren und provozierende Handlungen zu unterlassen. Unterdessen halten die Vorwürfe aus dem Lager Mousavis und Karoubis an, das Ergebnis sei manipuliert worden. Mousavi erklärte, nach seinen Informationen sei er der Gewinner. Seine Mitarbeiter seien gehindert worden, an den Auszählungen teilzunehmen. Bereits vor der offiziellen Verkündigung der Wahlergebnisse erklärte er, er werde sich, so wörtlich, der gefährlichen Inszenierung eines Ahmadinejad-Siegs nicht beugen. Zudem kündigte er an, er werde von jetzt an gegen die Fälschungen vorgehen. Inzwischen hat es erste Ausschreitungen gegeben. Laut Augenzeugen und internationalen Medienberichten haben mehrere tausend enttäuschte Anhänger Mousavis an unterschiedlichen Plätzen der Hauptstadt Teheran gewaltsam demonstriert. Hierbei sollen Mülltonnen in Brand gesetzt worden sein. Die Polizei ging mit Schlagstöcken vor. Auf beiden Seiten soll es Verwundete gegeben haben. Aus Sorge vor einer Eskalation der Lage erließen die Behörden ein Demonstrationsverbot. Es wird allerdings dennoch befürchtet, dass die Proteste anhalten und sich vergrößern könnten.
Große Unzufriedenheit also in Teheran und massive Kritik an diesem unerwartet deutlichen Vorsprung von Präsident Ahmadinejad. Konnte dieses Ergebnis überhaupt ohne Wahlbetrug zustande kommen? Das fragte ich den Journalisten Bruno Schirra. Er hat heute mit Leuten der Revolutionsgarden und solchen der Opposition telefoniert und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Iran.
Es ist manipuliert worden, es gab Wahlbehinderungen, aber das zeichnet sich bis zum heutigen Tage ab. Die Wähler in der Islamischen Republik Iran haben relativ unbehelligt ihre Meinung kundtun können. Und das Ergebnis ist klar, Ahmadinejad ist von der Mehrheit der Wähler gewählt worden und es brauchte nicht irgendwelcher manipulativen Eingriffe des Regimes, um dieses Wunschergebnis zu erreichen.
Was macht Sie da so sicher?
Es gibt zwei Realitäten im Iran. Es gibt die Realitäten der Städte, der Metropolen, also Teheran, und es gibt die Realität des Landes. Im Norden Teherans, dort hat man die urbane Jugend, die gebildete Mittelschicht, die das Regime ablehnt. Auf dem Land ist die Mehrzahl der Leute tatsächlich vollumfänglich begeistert in der Anhänglichkeit zum Regime.
Dennoch will die Opposition dieses Resultat nicht akzeptieren, spricht von massivem Betrug. Hätte sie denn überhaupt die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun?
Formaljuristisch nein. Herr Mousavi, der sagt, ich akzeptiere dieses Wahlergebnis nicht, hat keinerlei legale Möglichkeit, das Wahlergebnis anzufechten. Die Opposition hat nur eine Möglichkeit, sie kann ihre eigenen Anhänger mobilisieren, sie auf die Straßen. Das allerdings würde eine Gegenreaktion seitens der herrschenden Kräfte des Regimes provozieren. Das würde bedeuten, es gäbe Krieg in den Städten, in den Dörfern des Irans.
Zuerst war noch die Rede von angespannter Ruhe in Teheran, von Schockstarre. Jetzt, wir haben es eben im Bericht von Ulrich Pick gehört, gibt es bereits erste Ausschreitungen in den Städten. Was kommt da noch auf Iran zu?
Ein Volksaufstand droht nicht. Dazu sind die Realitäten der Islamischen Republik Iran seit 30 Jahren zu fest gemauert. Es gab immer wieder in den letzten 30 Jahren Versuche der Opposition aufzustehen, zu demonstrieren gegen das Regime. Dies wird auch jetzt nicht geschehen. Was geschehen wird, ist, dass ganz sicherlich die unterlegene Partei jetzt hingeht und versucht, in allen Formen des sowohl zivilen Ungehorsams als auch in den Formen des deutlich sichtbaren Ungehorsams aufzustehen. Allerdings wird der niedergeschlagen werden von den Machthabern der Islamischen Republik Iran.
Alles deutet darauf hin, dass Präsident Ahmadinejad auch die nächsten 4 Jahre Präsident bleiben wird. Nun sind es ja vor allem junge Frauen und städtische Bevölkerungsschichten, die auf eine Veränderung gehofft hatten und nun enttäuscht wurden. Wie kann Präsident Ahmadinejad diese Menschen versöhnen?
Er kann es nicht, er wird es nicht und das Schlimme daran ist, er will es auch gar nicht. Er will seine Opponenten, die jungen Menschen, die Frauen, die will er gar nicht versöhnen. Er will sie schlicht und ergreifend unter der Knute seiner Vision beherrschen wollen. Das heißt, für die jungen Männer, die jungen Frauen des Landes gibt es für die nächsten 4 Jahre gesehen keine Hoffnung.
Auch keine Hoffnung, wenn man die wirtschaftliche Situation betrachtet, in dem der Iran steckt. Und da hat Ahmadinejad ja in den letzten 4 Jahren versagt. Was ist dort von ihm zu erwarten?
Die Wiederholung dessen, was er in den letzten 4 Jahren getan hat. Ahmadinejad ist vor 4 Jahren angetreten und sagte, ich bringe euch wirtschaftliche Prosperität, ich bringe euch den Aufschwung, ich bringe euch Wohnungen, ich bringe euch Arbeitsplätze. Nichts davon hat er eingelöst. Es wird sich de facto nichts ändern, weder an der sozialen, der wirtschaftlichen noch der individuellen Situation der Menschen in der Islamischen Republik Iran.
Auch der Westen muss sich nun ja wohl mit Ahmadinejad für weitere 4 Jahre arrangieren. Geben Sie Gesprächen zwischen Teheran und Washington eine Chance?
Nun, die Gespräche zwischen Teheran und Washington fangen ja nicht erst damit an, seitdem Barack Obama im Amt ist. Die gab es ja auch schon unter der Bush-Administration. Die sind damals gescheitert, die Gespräche zwischen der Obama-Administration und der Islamischen Republik Iran werden heute genauso scheitern, wie sie in der Vergangenheit auch gescheitert sind. Die Islamische Republik Iran wird nach diesem Wahlergebnis eine knallharte, hochkonfrontative Politik gegen den Westen fahren.
Es war jetzt viel auch immer die Rede von Schicksalswahl. Das sei jetzt eine Schicksalswahl. Zu Recht? War sie das wirklich?
Ja, ich denke schon. Es war eine Schicksalswahl aus 2 Gründen. Erstens hatten die Menschen des Irans keine echte Alternative. Es gab keine demokratische Alternative. Zum Zweiten, nun ist das Wahlergebnis so, wie es ist. Und das bedeutet, dass sowohl nach innen als auch nach außen die Politik der Islamischen Republik Iran eine hochkonfrontative sein wird. Es wird kein Maß an Kompromissbereitschaft in der Zukunft zu erwarten sein.
Informationen von Bruno Schirra. Der Journalist ist ein langjähriger Kenner des Iran. Auf diesen Tag haben viele gewartet, auch die CVP, den Tag, an dem Bundesrat Pascal Couchepin seinen Rücktritt bekannt gibt. Kaum hatte der FDP-Bundesrat gestern seinen Abschied angekündigt, bliesen die Christdemokraten auch gleich zum Angriff auf den freisinnigen Sitz in der Regierung. 3 Monate vor der Wahl ist alles offen, denn mit Hilfe der Linken könnte der CVP der Coup tatsächlich gelingen. Eine spannende Ausgangslage auch für Urs Altermatt. Der Professor für Zeitgeschichte an der Universität Freiburg beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Machtgefüge im Bundesrat und ist erst noch intimer Kenner der CVP. Dominik Meyer hat ihn getroffen.
Für Geschichtsprofessor Urs Altermatt ist es nur logisch, dass die CVP den 2. Bundesratssitz der FDP angreife. Nicht nur wegen der Anzahl Sitze im Parlament, sondern weil die Christdemokraten eine Rechnung offen hätten.
In einem gewissen Sinne ist das, was die CVP jetzt tut, eine Revanche für die Abwahl von Ruth Metzler 2003, die mit Hilfe der Freisinnigen zustande gekommen ist. Ich würde sagen, es geht hier jetzt eindeutig um eine Quittung für eine Demütigung im Jahre 2003.
Die Revanche könnte gelingen, wenn bei der Bundesratswahl in 3 Monaten SP und Grüne geschlossen für eine CVP-Kandidatin oder einen CVP-Kandidaten stimmen würden. Eine solche Allianz zwischen CVP und der Linken wäre nicht neu. Es gab sie bereits vor genau 50 Jahren bei der Geburt der alten Zauberformel.
Man muss sich daran erinnern, dass 1959 die CVP in einer rot-schwarzen Allianz zusammen mit der SP den 2. SP-Sitz durchgedrückt hat gegen den Freisinn. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt vor einer ähnlichen Situation stehen. Mit Hilfe der SP wird der 2. Freisinnige aus dem Bundesrat rausgedrückt. Das ist all ein Wahlspiel, das durchaus historische Erinnerungen weckt.
Macht macht pragmatisch. Das sei auch kein Problem, meint Geschichtsprofessor und CVP-Kenner Urs Altermatt. Selbst konservative Christdemokraten, glaubt er, hätten heute nichts einzuwenden gegen sozialdemokratische Hilfe beim Angriff auf den FDP-Sitz.
Ja, die konservativen Stammlande der Innerschweiz haben auch bedauert, dass Metzler nicht gewählt worden ist. Und die freuen sich, wenn sie einen zweiten Sitz haben. Wenn es um eine Bundesratswahl geht, ist es letztlich den Anhängern der Christdemokraten gleich, mit welcher Unterstützung ihr neuer Bundesrat gewählt wird. Da bin ich also relativ zuversichtlich.
Nach links werde die CVP allein deswegen nicht drücken. In der Sachpolitik würde sich wenig ändern, glaubt Urs Altematt.
Ein Wahlkampf zwischen den Freisinnigen und den Christdemokraten wird diese Zusammenarbeit etwas trüben. Aber in der Schweizer Politik zeigt sich, dass jeweils solche Streitigkeiten bei sachpolitischen Anliegen rasch vergessen werden.
Die faktische Mitteallianz von FDP und CVP werde auch in Zukunft spielen, meint Altematt. Es ist eine erfolgreiche Allianz. CVP und FDP gewinnen heute im Parlament mit Abstand die meisten Abstimmungen. In der Sachpolitik herrscht also eine gewisse Stabilität. Lediglich bei der Zusammensetzung des Bundesrats ist seit der Abwahl von Ruth Metzler und der Wahl und Abwahl von Christoph Blocher jegliche Sicherheit verloren gegangen. Und das werde sich so rasch nicht ändern, glaubt Geschichtsprofessor Urs Altematt.
Wir werden uns an spannende Wahlausgänge gewöhnen. Auch die nächste Wahl wird bis zum letzten Moment, da bin ich fest überzeugt, unsicher sein, labil sein. Aber der eigentliche Showdown ist 2011 nach den Nationalratswahlen.
Dann nämlich muss sich der gesamte Bundesrat der Wiederwahl stellen. Und die Kleinpartei BDP steht vor der schwierigen Aufgabe, ihre Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf im Amt zu halten. Und als wäre dies nicht genug, wahrscheinlich tritt auf dieses Datum auch FDP-Bundesrat Hans-Rudolf Merz zurück. Ein Showdown eben, in der Ära ohne verlässliche Zauberformel. Geschichtsprofessor Urs Altematt jedenfalls freut sich darauf.
Es führt zu mehr Leben in der schweizerischen Politik, warum nicht?
Urs Altematt, Historiker an der Universität Freiburg, im Beitrag von Dominik Meyer. Ein Hinweis. Beispiellos war der wirtschaftliche Aufschwung von Irland seit dem Beitritt zur EU. Billige Arbeitsplätze und tiefe Steuern lockten viele ausländische Konzerne an. Der sogenannte irische Tiger war darum stets das leuchtende Vorbild für die neuen EU-Staaten in Mittel- und Osteuropa. Jetzt, 5 Jahre nach der Erweiterung, werden Arbeitsplätze aus dem einstigen Vorbild Irland nach Osten verlegt, zum Beispiel Dell. Der amerikanische Computerkonzern verlegt die Produktion vom irischen Limerick ins polnische Lodz. Der Gewinn Polens ist Irlands Verlust. Von dieser Verschiebung West-Ost berichtet die Sendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Die Bauern tun sich schwer mit dem freien Wettbewerb auf dem Milchmarkt. Seit Anfang Mai versuchen sie, sich in diesem Umfeld zurechtzufinden, ohne Vorschriften, wie viel Kühe sie überhaupt halten dürfen. Aber der Milchpreis ist stetig am Fallen und nach wie vor wird zu viel Milch produziert. Ein Grund liegt auch darin, dass es die Milchbauern und die großen Molkereien nicht schaffen, sich zu einer Branchenorganisation zusammenzuschließen. Das zeigt der Bericht von Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Bei der Milch spielt der Markt. Und weil zu viel Milch auf dem Markt ist, sind die Preise am Sinken. Heute zahlt der größte Milchverarbeiter in der Schweiz, Emmi, nach eigenen Angaben zwischen 65 und 70 Rappen pro Kilo Milch. Das sind 15 Rappen weniger als noch vor einem Jahr. Trotzdem sei die Milch immer noch zu teuer, meint Emmi-Sprecher Stefan Wehrle.
Er wäre in Ordnung, wenn wir nicht eine sehr große Differenz zum Durchschnittspreis im Ausland hätten. Das heisst, der EU-Durchschnittspreis liegt zurzeit bei ungefähr 35 Rappen und diese Differenz ist für uns zu gross. Heisst, wir können so nicht wettbewerbsfähig sein.
Denn Emmi macht über einen Drittel seines Geschäftes im Ausland, vor allem mit Käse. Die Milchproduzenten sind mit dem aktuellen Milchpreis ebenfalls nicht zufrieden. Sie fordern einen höheren Milchpreis. Denn mit 65 Rappen pro Kilo Milch könnten die Landwirte nicht überleben, beklagt Christoph Grosjean-Sommer vom Schweizer Milchproduzentenverband SMP.
Wenn man die Produktionskosten betrachtet, dann reicht dieser Wert ganz klar nicht. Wir haben heute Einkommen oder Arbeitsverdienste in der Milchwirtschaft. Das entspricht vielleicht 5 Franken pro Arbeitsstunde, die eingesetzt wird.
Um die Kosten zu decken, müsste die Milch etwas über 75 Rappen kosten, kalkuliert Grosjean-Sommer. Doch dieser Wunsch ist fromm, solange in der EU die Milchpreise tief bleiben. Und davon ist auszugehen. In der EU, aber auch in der Schweiz, wird derzeit zu viel Milch produziert. Denn noch letztes Jahr vergrößerten die Bauern die Viehherden, als die Preise hoch waren. Nun soll, zumindest in der Schweiz, eine Branchenorganisation Ordnung in den freien Milchmarkt bringen. Ein Gremium von Produzenten und Milchverarbeitern soll die Arbeit des Bundesamtes für Landwirtschaft quasi weiterführen. Dieses bestimmte bis zum 1. Mai, wie viel Milch produziert werden darf. Den Schweizer Milchproduzenten liegt diese Branchenorganisation am Herzen. Denn der freie Markt, der sei eine Illusion, sagt ihr Sprecher Christoph Grosjean-Sommer.
Die Landwirtschaftsmärkte und insbesondere der Milchmarkt ist geprägt von Marktversagen. Die Produzenten können das Angebot nicht sofort an die Nachfrage anpassen. Die Produzenten haben sehr stark zersplitterte Angebotsstrukturen. Hingegen ist die Nachfrage sehr stark konzentriert über 4 große Molkereien und über 2 große Detailhändler.
Außerdem wisse man nicht, wie viel Milch der Markt wirklich brauche. Eigentlich hätte die Branchenorganisation ihre Tätigkeit schon am 1. Mai aufnehmen sollen. Bis jetzt ist sie aber noch nicht einmal gegründet worden. Bauern und Molkereien fänden keinen gemeinsamen Nenner, erklärt EMI-Sprecher Stefan Werle die Situation.
Es gibt in der Tat heftige Diskussionen, das ist richtig. Es gibt auch verschiedene Interessen, diejenigen der Milchproduzenten, diejenigen der Industrie.
Konkret heißt das, man kann sich weder bei der Milchmenge noch beim Preis finden. Für die Molkereien ist dies weniger schlimm, denn die Bauern sind von ihnen abhängig. Die Lieferverträge bestehen weiter. Und solange die Bauern zu viel Milch anbieten, bleibt sie billig.
Das war der Beitrag von Philipp Erath. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fazer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.